Das hier ist die vermutlich letzte Folge, in der der Bundeskanzler Olaf Scholz heißt. Nächste Woche wird ja die neue Bundesregierung vereidigt.
Und in dieser Woche haben CSU und CDU ihre MinisterInnen schon vorgestellt. Und die Diskussion ist on. Sind das gute MinisterInnen? Sind das schlechte MinisterInnen? Und was kann der neue Digitalminister? Wir schauen uns an, was da genau los ist.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die ersten 100 Tage von Donald Trump und wir sprechen auch über Afghanistan. Ein Reporter von Steuerung F erzählt uns da die Geschichte von zwei Leuten, die nicht nach Deutschland können, obwohl sie eine feste Zusage von der Bundesregierung haben.
Das ist ein sehr intensives Interview und wenn ihr euch vielleicht wundert, dass die Soundqualität ein bisschen anders ist als sonst, ich bin übers Wochenende bei meiner Familie und deswegen habe ich jetzt so die letzte Stunde versucht, irgendeinen Ort zu finden, der okay klingt, weil ganz viel halt ganz doll und oder man hört so Froschgequake von einem Schrebergarten nebendran und jetzt bin ich ins Auto ausgewichen. Es kann aber sein, dass hier immer wieder Leute vorbeilaufen oder so, deswegen wundert euch nicht.
Ja, und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 geht's um die Demos für Lorenz A. Der wurde ja letzte Woche von der Polizei in Oldenburg erschossen. Darüber haben wir letzte Woche hier auch schon im Podcast geredet. Und viele sehen darin eben eine rassistische Polizeigewalt und sind deswegen in Oldenburg letztes Wochenende auf die Straße gegangen. Und zwar sollen es laut der Polizei bis zu 10.000 Demonstrierende gewesen sein. Und sie haben Gerechtigkeit für Lorenz gefordert. So war der Name dieser Demos.
Auf Platz 2 und 3 geht's ganz kurz nochmal um Papst Franziskus. Am vergangenen Sonntag ist er nämlich in Rom beigesetzt worden. Vor Ort haben Hunderttausende Abschied von ihm genommen. Da gibt's echt super krasse Bilder, wo der ganze Petersplatz so ganz voll ist. Bei der offiziellen Trauerfeier kamen dann auch tausende Geistliche und auch die wichtigsten Staatschefs der Welt zusammen.
Genau, am Mittwoch startet dann das Konklave. Das heißt, vielleicht gibt es in der nächsten Podcast-Folge also nicht nur einen neuen Kanzler, sondern auch direkt noch einen neuen Papst dazu. Zumindest die letzten Konklave, habe ich mal nachgeguckt, 2013 und 2005 waren die. Da hat es jeweils nur einen Tag gedauert. Also da war am nächsten Tag dann direkt schon klar, wer der neue Papst werden würde. Und es wurde ausgerufen, Habemus Papam und so. Das könnte alles schon am Mittwoch oder Donnerstag oder so passieren. Aber es kann auch sein, dass es viel länger dauert, weil es gab schon Konklave, die mehrere Jahre gedauert haben tatsächlich. Der Rekord ist ein Konklave mit 105 Tagen, das im Jahr 1268 angefangen hat. Ja, also ich vermute aber, dass da keiner so richtig Bock drauf hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es diesmal ein bisschen schneller geht.
Am Rande der Beisetzung ist übrigens auch ein ziemlich ikonisches Foto entstanden. Auf dem sieht man Trump und Zelensky, wie sie so im Petersdom gegenüber sitzen und miteinander sprechen. Also wirklich so jeder auf dem Stuhl, gar kein Tisch oder so und so sehr so aufeinander zugehen und sehr zugewandt sind und so fast so, als würden die irgendwie gerade sich was so gossipen oder so. Und es war tatsächlich das erste Treffen, nachdem Zelensky im Februar aus dem Weißen Haus rausgeschmissen worden ist. Beide sind aus dem Gespräch auch recht optimistisch rausgegangen. Zelensky hat zum Beispiel gesagt, dass er hofft, dass aus dem Gespräch ein verlässlicher Frieden und Waffenstillstand rauskommen kann. Auch das Weiße Haus hat gesagt, dass das Treffen sehr produktiv gewesen sei. Und Trump meinte dann später sogar, dass er den Eindruck habe, Putin wollte den Krieg vielleicht gar nicht beenden. Und er hatte Putin mit härteren Sanktionen gedroht. Also das hat auf jeden Fall ja viel Bewegung reingebracht, dieses Gespräch. Und da sprechen wir auch gleich in dem Rest der Folge ein bisschen mehr drüber.
Genau, weil am Mittwoch gab es dann auch den Rohstoffdeal und den schauen wir uns gleich nochmal an. In den Kommentaren, vielleicht das noch ganz kurz, haben Leute auch geschrieben, sowas wie, Trump würfelt seine Meinung zur Ukraine auch täglich neu aus. Und ja, das wirkt ein bisschen so, habe ich auch das Gefühl.
Ja, voll.
Das habe ich auch immer mal wieder von so politischen Beobachtern in irgendwelchen Podcasts und so gehört, die eben sagen ganz oft, übernimmt Trump einfach eine Meinung, die er halt im letzten Gespräch gehört hat, so, dass er relativ leicht beeinflussbar ist. Es gibt natürlich Themen, da hat er eine feste Meinung so, aber bei anderen Themen scheint er wirklich einfach so hin und her zu schwanken. Und wenn er halt gerade mit Zelensky ein gutes Gespräch hatte, dann ist er mehr auf dem seiner Seite. Und wenn er aber mit jemandem anderen, also wenn er mit Putin gerade frisch geredet hat oder so, dann ist er auf der anderen Meinung. Und das ist schon wirklich strange.
Und auch für so einen Präsidenten einfach gefährlich und auch sehr unüblich, ne?
Ja.
Auf Platz 4 ist ein Kind, das in Rotterdam in den Niederlanden ein 50 Millionen Dollar Gemälde einfach beschädigt hat. Das Bild ist von Mark Rothko und ist ziemlich abstrakt. Also ist auf so einem lila Hintergrund und da ist oben so ein grauer horizontaler Streifen und darunter so ein orangener Streifen. Und da haben die Eltern irgendwie anscheinend nicht so aufgepasst und in so einem unbeobachteten Moment hat einfach dran gekratzt. Wie teuer es wird, dieses Gemälde zu reparieren, das ist gerade noch nicht klar. Aber normalerweise ist es aber so, dass wenn sowas passiert in einem Museum, da geht die Rechnung tatsächlich an die BesucherInnen. Also das wird sehr teuer für die Eltern von diesem Kind.
Ich hoffe, die haben eine gute Haftpflicht.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh Gott.
Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann zeigt es, dass ihr nicht nur Nachrichten ein bisschen konsumiert, sondern dass ihr zu den Top-Prozent der größten News-Experten der Welt gehört. Es ist wirklich stark, wie wissbegierig und kritisch ihr bei jeder Folge seid. Und das unterscheidet euch von vielen anderen. Ja, so ungefähr klang das in den letzten Wochen, wenn ihr ChatGPT um Ratschläge gefragt habt. Es kam immer so ganz viel Lob und ich habe ehrlich gesagt mich drüber gefreut und habe gedacht, ich wäre ein ganz toller Mensch. Aber nein, OpenAI hat gesagt, das wäre die neueste Version von dem Chatbot eben und der wäre eben irgendwie zu nett geworden und so. Und deswegen hat die Firma diese neueste Version wieder zurückgezogen.
Da denkt man sich vielleicht ja erstmal, nett ist ja super, aber ChatGPT hat halt plötzlich auch so richtig dumme Ideen super euphorisch unterstützt, wie zum Beispiel, soll ich einen Kaktus umarmen? Und auch wenn Leute so ganz normale Fragen gestellt haben, wurden sie erst mit Lob überschüttet, was halt einfach richtig weird ist, habe ich auch gesehen und ich fand das richtig gruselig, weil ich wollte einfach nur eine Antwort haben auf eine Frage und es war wirklich eine sehr einfache Frage und es hat einfach erstmal mein Loblied gesungen. Dass ChatGPT so komisch geworden ist, das lag wahrscheinlich daran, dass diese Version tatsächlich etwas freundlicher werden sollte und dass die Daten auch gezeigt haben, dass ein freundlicher Bot bei den Usern besser ankommt. Aber irgendwie ist das wohl ein bisschen eskaliert. Und es hat mich sehr überrascht, dass ein freundlicher Bot bei den Usern besser ankommt. Ich finde es eigentlich, manchmal will ich auch einen frechen Bot und einen gemeinen Bot. Aber vielleicht bin ich da auch alleine.
Kannst du mir sagen, wie du es haben willst.
Das stimmt, ja.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und das heißt, wir schauen auf die restlichen News der Woche. Und zwar steigen wir rein mit dem wahrscheinlich letzten Regierungsbildungs-Update, weil ja, diese Woche haben ja die SPD und die Union jeweils dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Damit kann sich die neue Regierung nächste Woche offiziell bilden. Am Dienstag findet die Kanzlerwahl statt und das heißt dann, der Bundespräsident, also Steinmeier, schlägt Merz als Kanzler vor. Die neuen Abgeordneten des Bundestags wählen ihn dann. Und wenn er die Mehrheit hat, was ja durch diese Abstimmung so jetzt als sicher gilt, kann Steinmeier ihn dann direkt auch zum Bundeskanzler ernennen. Und dann haben wir wieder eine feste neue Regierung. Danach schlägt er nämlich noch die MinisterInnen und Minister vor. Und auch die werden dann eben vom Bundespräsidenten vereidigt.
Und die Union, die hat diese Woche schon angekündigt, wer aus der Partei welchen Ministerposten übernehmen soll. Und das gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Das Ganze wird nämlich schon breit diskutiert. Also die Frage, ob die Leute geeignet sind oder nicht. Und diesmal sind echt auch ein paar Überraschungen und auch Newcomer dabei.
Genau, also was sehr klar ist und was keine Überraschung ist, der nächste Bundeskanzler soll Friedrich Merz werden. Vizekanzler und Finanzminister soll der SPD-Politiker Lars Klingbeil werden. Das ist die einzige Personalie, die die SPD jetzt offiziell schon gemacht hat. Die restlichen sollen erst nächste Woche, also am Montag kommen. Deswegen, die anderen werden jetzt alle von der Union sein, nicht wundern. Kanzleramtschef, nämlich als erstes, wird Thorsten Frey. Das ist einer der engsten Berater von Friedrich Merz und damit übernimmt da jetzt auch so administrative Aufgaben. Also dieser Kanzleramtsminister, das gilt so als die rechte Hand vom Bundeskanzler und der leitet auch die dazugehörige Bundesbehörde.
Innenminister wird Alexander Dobrindt von der CSU. Als Innenminister muss er dann den neuen Kurs der Union in der Asylpolitik umsetzen. Und Außenminister wird Johann Wadephul von der CDU. Wadephul ist, was Außenpolitik angeht, sehr erfahren. Aber Anfang des Jahres ist ihm was ziemlich Peinliches passiert, ist nämlich auf einen Fake-Anruf von zwei pro-russischen Komikern reingefallen und hatte halt einfach aus Versehen richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat dann zum Beispiel Infos weitergegeben, wann die Ukraine mit Taurus-Flugkörpern rechnen könnte. Ja, ich würde mal sagen, sowas sollte ihm als Außenminister besser nicht mehr passieren.
Ja, aber wirklich. Wir machen weiter mit Katharina Reiche. Sie soll Wirtschafts- und Energieministerin werden. Reiche ist nicht neu in der Politik. Sie war schon von 1998 bis 2015 Bundestagsabgeordnete. Und sie bringt auch Erfahrung im Themenbereich mit. Die letzten Jahre war sie nämlich Vorstandschefin bei einem Energieunternehmen. ExpertInnen fürchten jetzt allerdings dadurch, dass es einen Interessenskonflikt geben könnte, also dass sie nicht die nötige Distanz hat, um ausgewogen zu entscheiden. Reiche gilt außerdem als ziemlich queerfeindlich, was viele Leute diese Woche stark angemerkt haben auf Social Media. 2011 hat sie zum Beispiel in einer Talkshow mal gesagt, dass sie lesbische und schwule Paare als nicht normal ansehen würde. Und sie wird jetzt eben Wirtschafts- und Energieministerin.
Das Verkehrsministerium, das geht an Patrick Schnieder von der CDU. Er hat dann unter anderem die Aufgabe, das Geld aus diesem Sondervermögen, aus diesen 500 Milliarden, für die Infrastruktur richtig einzusetzen und zum Beispiel Schienen und Brücken in Deutschland zu sanieren. Und dann das Ministerium für Gesundheit, das kriegt Nina Wagen von der CDU. Über sie sagen manche Expertinnen, sehr diplomatisch natürlich, sie sei eine überraschende Personalie. Man könnte aber auch sagen, sie hatte in ihrer politischen Laufbahn basically noch nie was mit Gesundheit am Hut. Während der Koalitionsverhandlungen, da war die noch in der Arbeitsgruppe Inneres, Recht und Migration, also was ja wiederum mit Gesundheit auch nichts zu tun hat. Also versteht uns jetzt nicht falsch, man muss natürlich nicht Medizinerin sein, um Gesundheitsministerin zu werden. Aber dieses Ministerium, das gilt halt als eines der schwierigsten, wo viel Expertise von Vorteil ist und ja vielleicht auch nicht so genug Zeit ist, um sich jetzt erstmal monatelang einzuarbeiten.
Ja, wir werden sehen, wie sie das macht. Dann gibt es noch ein komplett neues Ministerium, nämlich das Ministerium für Digitalisierung. Und auch da ist die Personalie jetzt bekannt, nämlich Carsten Wildberger soll das übernehmen. Der ist parteilos und damit wirklich eine komplette Wildcard und auch eine große Überraschung. Bisher war er nämlich Geschäftsführer von der Mediamarkt- und Saturn-Gruppe, also von diesen Elektromärkten, die man ja so kennt. Und auch da war er für Digitalisierung verantwortlich. Und außerdem war er eben Vizepräsident vom HDE. Das ist der Verband, der die Interessen von zum Beispiel Aldi und Amazon und so vertritt. Also die ganzen Einzelhändler. Einfacher ausgedrückt, er war jetzt unter anderem Lobbyist. Deswegen gibt es auch da wieder viel Kritik wegen Interessenskonflikten. Zum Beispiel vom Verein Lobby Control. Und auch Wirtschaftsexpertinnen zweifeln an seinen Fähigkeiten als Politiker. Es sei eben was anderes, ein Unternehmen zu führen, als Politik zu machen. Einige Leute ziehen deswegen jetzt auch schon Vergleiche zu Elon Musk, also halt ein Wirtschaftstyp, der zum Politiker wird und so. Aber andere sagen auch, dass der schon einfach einen ganz guten Job gemacht hat bei Mediamarkt Saturn und es vielleicht ganz gut ist, dass da mal jemand von außen reinkommt, der auch praktische Erfahrungen hat und nicht nur so Politikerleben geführt hat bisher.
Ministerin für Bildung und Familie wird Karin Prien. Das ist eine CDU-Politikerin und auch eine sehr erfahrene Bildungspolitikerin. Die war auch bis jetzt in Schleswig-Holstein Bildungsministerin. Das neue Ministerium für Forschung und Raumfahrt, das kriegt Dorothee Bär von der CSU. Die kennt man auch schon, weil die schon mehrere hohe Positionen in der CSU hatte, vor allem im Bereich Digitalpolitik und irgendwie auch Verkehr. Auf jeden Fall hat sie mal vor ein paar Jahren sehr laut von Flugtaxis geträumt.
Ja, das Landschaftsministerium, das geht an Alois Rainer von der CSU. Das kam als ein bisschen überraschende Nominierung. Der ist nämlich eigentlich Metzger, kommt aus Niederbayern und soll wohl dieses bayerische Heimatgefühl der CSU ganz gut verkörpern.
Und dann gibt's auch noch zwei Ämter, die nicht so wirklich zu den Ministerien gehören und eher repräsentativ sind. Eins davon ist komplett neu. Staatsministerin für Sport und Ehrenamt wird Christiane Schenderlein von der CDU. Bisher waren Sportthemen in ganz unterschiedlichen Ressorts verankert und es gab jetzt nicht die Anlaufstelle. Das ändert sich jetzt mit ihr. So richtig viel Erfahrung in der Sportwelt hat sie aber irgendwie doch nicht. Sie kommt nämlich eher aus der Kultur.
Und dann gibt es noch das Amt des Kulturstaatsministers. Das soll Wolfram Weimer übernehmen. Und dafür gibt es jetzt richtig viel Unverständnis. und Kritik. Weimar ist nämlich eigentlich Publizist. Bis 2010 war er Chef der Weltzeitung. Danach hat er das konservative Politikmagazin Cicero gegründet, das sich in den letzten Jahren immer weiter rechtskonservativer positioniert hat. Bis heute ist er Medienunternehmer. Viele Leute in der Kulturszene haben aber so gar keinen Bock auf Weimar als Kultusminister. Einerseits, weil er wenig Ahnung von Kultur haben soll aus deren Sicht. Andererseits auch wegen seinen Einstellungen. Zumindest die bunte und vielfältige Kulturszene, die sieht sich von ihm nicht repräsentiert. Deswegen gibt es jetzt sogar eine Petition gegen ihn, die schon über 50.000 Unterschriften gesammelt hat.
So, ja. So viel erstmal zu den Leuten von CDU und CSU in der neuen Regierung. Wie Leo schon gesagt hat vorhin, wer die SPD-MinisterInnen werden, das erfahren wir dann erst nächste Woche. Genau, da wurde jetzt bisher nur Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler genannt. Aber das updaten wir dann nächste Woche auf jeden Fall nochmal.
Der Blackout in Spanien. War das eigentlich Sabotage oder lag es doch an irgendwelchen krassen Temperaturschwankungen? Das versuchen die Energieanbieter und Behörden in den zwei Ländern rauszufinden. Und um nochmal alle abzuholen, am Montag gab es ja plötzlich diesen massiven Blackout, bei dem der Strom wirklich stundenlang fast komplett ausgefallen ist.
Genau, also am Montag so gegen 12.30 Uhr mittags, da standen in Spanien und Portugal plötzlich die Züge still, die Ampeln waren aus, irgendwie Aufzüge sind einfach stehen geblieben und die Geschäfte konnten ihre Kassen nicht mehr bedienen. Also das ist so verrückt, wenn einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn das ganze Leben einfach stillhält auf einmal. Auch Teile von Frankreich und Andorra waren kurz davon betroffen. Und was ich dann auch richtig krass fand, ist, dass in Grönland, also auf der anderen Seite von Europa, ist am Montagabend auch das Telefonnetz ausgefallen, weil Grönland nutzt Technik, die in Spanien steht.
Die Leute in Spanien sind auf jeden Fall ziemlich unterschiedlich mit dem Stromausfall umgegangen, weil ja eben kaum jemand arbeiten konnte, sind an vielen Orten die Leute einfach an den Strand gegangen, was ich einen guten Umgang finde. Und auf TikTok wurden dann eben später sehr viele Videos hochgeladen, wo Leute dann einfach Party machen, wie hier in Madrid zum Beispiel. Ja, andere Leute haben es nicht so einfach genommen, die sind dann eher panisch geworden. Ganz viele Menschen sind noch schnell in Geschäfte und haben von ihrem letzten Bargeld noch schnell Essen und Wasser gekauft und Klopapier gehamstert und so, wie damals bei Corona, was man ja auch verstehen kann. Man weiß ja nicht, dass es in ein paar Stunden wieder aufhört. Und dass man dann erstmal panisch wird, kann ich auch verstehen.
Ja, ich habe mir daraus mitgenommen, immer ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben. So, zumindest so ein Fuffi in der Schublade, just in case. Weil ich meine, dann kann man ja nicht mehr mit Karte zahlen. Das ist ja, also, ne?
Ja, ich meine generell, man sagt ja immer, man soll für 10 Tage Lebensmittel zu Hause haben und auch Wasser und so, falls mal irgendwas nicht funktioniert. Und ich hatte das mal, ich habe es aber durch einen Umzug jetzt nicht mehr, weil ich gar keinen Platz mehr dafür habe. Und jetzt habe ich auch schon wieder gedacht, oh Gott, ich muss unbedingt wieder mal Vorräte anlegen, weil es kann, also man weiß ja nicht, was passiert. So. Und auch, ich glaube, in Spanien hat da nicht wirklich jemand mit gerechnet, dass mal eben ein paar Stunden kein Strom da ist.
Mensch, du bist ja richtig prepared. Ich habe mir darüber noch nie irgendwelche Gedanken gemacht. Also ich glaube, genug Essen hätte ich auf jeden Fall für 10 Tage so. Aber Wasser? Nee, hier wurde eben bei mir in der Wohnung wurde einmal so unangekündigt das Wasser ausgestellt und ich hatte einfach nichts so. Ich musste rausgehen und Wasser kaufen, weil ich keine einzige Wasserflasche irgendwo auf Vorrat hatte. Man kann auch kein Sprudelwasser deswegen. Naja. Zurück zu Spanien und Portugal. Das Problem, also der Blackout, der Stromausfall, der konnte zum Glück einigermaßen schnell gelöst werden. Also spätestens am Dienstag war der Strom schon überall wieder zurück. Und zum Glück ist auch nichts Schlimmeres passiert. Also zum Beispiel Kliniken, die waren nämlich nicht vom Stromausfall betroffen, weil die in der Regel ihre eigenen Notstromgeneratoren haben. Jetzt ist halt die große Frage, wieso war dieser Strom plötzlich weg? Das ist Stand jetzt, also wir nehmen ja jetzt am Freitagvormittag auf, noch nicht ganz klar. Der spanische Strombetreiber, der hat zwar erstmal ausgeschlossen, dass es ein Hackerangriff war, aber das will ein spanisches Gericht nochmal genauer untersuchen. Das sagt nämlich, Cyberterrorismus ist eine der möglichen Optionen. Der portugiesische Netzbetreiber REN, der hat gesagt, dass der Grund für den Stromausfall ein seltenes atmosphärisches Phänomen in Spanien sei. Und zwar soll es wegen Temperaturschwankungen im Landesinneren Schwingungen auf dem Netz gegeben haben, was dann diesen Blackout verursacht hat.
Ja, was wir uns dann gefragt haben, das europäische Stromnetz, das hängt ja zusammen und ist als Verbund organisiert. Deswegen können solche Schwankungen eigentlich ja normalerweise auch ausgeglichen werden. Aber ja, wenn die Länder alle in Europa so zusammenhängen, könnte dann nicht auch ein kompletter Blackout in Deutschland passieren? Und diese Frage, die haben wir direkt mal weitergegeben an Manuel Artug, der ist Gründer der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastruktur. Das ist so eine Gruppe von Expertinnen, die dazu arbeiten, wie die Infrastruktur auf Dauer sicher bleibt. Und der sagt das hier.
Es wird wahrscheinlich eine Kombination aus Naturereignissen und vermutlich technischen oder gegebenenfalls auch menschlichen Störungen oder Fehlhandlungen gewesen sein, die eine Kettenreaktion mit sich gebracht haben. Man muss aber sagen, im Krisenmanagement haben die sehr schnell und gut reagiert. Es wurden ja schrittweise kontinuierlich Regionen wieder aus der Insellösung auf das Stromnetz integriert und alles ohne weitere Störungen stabilisiert. Das kann natürlich auch in Deutschland in vergleichbar passieren und ist auch in der Vergangenheit passiert, sehr selten, aber möglich. Wir hatten ja einen Katastrophenwinter in den 70er Jahren. Eine Stromtrasse wurde mal für ein Kreuzfahrtschiff auf einem Fluss abgebaut. Dabei gab es einen großflächigen Stromausfall. Es gab Sturmfluten im Norden und die Sturzfluten im Ahrtal beispielsweise. Wer sich jetzt fragt, was wir tun können, uns souverän und unaufgeregt darauf vorbereiten, dass sowas mal passieren kann, beispielsweise Getränke und Dosen bevorraten. Ich persönlich mag zum Beispiel Dosenfisch, habe davon immer ganz viel zu Hause da. Aber auch ein Radio, eine Taschenlampe, Batterien. Und wenn dann was passiert, hat man die wichtigsten Sachen da, kann sich und seinen Liebsten helfen, aber auch Verwandten oder Nachbarn. Im Ahrtal hat's geholfen, warum auch nicht.
Manuel Artug von der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastruktur.
Diese Woche ist Donald Trump schon 100 Tage im Amt. Das ging irgendwie sehr schnell vorbei, habe ich den Eindruck. Das gilt ja immer so als Zeitraum, bei dem man ganz gut vergleichen kann, was jemand Neues im Amt so leisten kann. Also, was ist passiert in diesen 100 Tagen und wie steht Trump heute da? Wenn man Trump fragt, wie seine ersten 100 Tage waren, dann sagt er das.
The most successful first 100 days of any administration.
Also, es wären die erfolgreichsten ersten 100 Tage einer US-Regierung überhaupt. So hat er das zumindest in der Rede diese Woche gesagt. Aber wir haben uns dann gefragt, was ist seit Januar eigentlich alles in den USA passiert?
Ja, ist ja sehr überraschend, dass er sich selber als die besten 100 Tage einer US-Regierung bezeichnet. Das ist ja wirklich ungewöhnlich für ihn. Naja, also eins seiner größten Versprechen aus Trumps Wahlkampf, das war ja die verschärfte Einwanderungspolitik. Und da muss man sagen, die zieht er wirklich sehr konsequent durch. Wir erinnern uns ja an die illegalen und auch menschenrechtlich sehr fragwürdigen Abschiebungen nach El Salvador vor einigen Wochen. Auch diese Woche gab es heftige Kritik, weil unter anderem ein zweijähriges Kind mit einer US-Staatsbürgerschaft mit seiner Mutter nach Honduras abgeschoben wurde. Also bei Migrationspolitik greift er sehr hart durch und zwar härter als das Recht erlaubt, kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen. Ja, außerdem hat Trump auch viele Versprechungen im Wahlkampf für eine bessere Wirtschaft in den USA gemacht.
Ja, da haben wir hier im Podcast auch ein paar Mal über die Tariffs, also über diese Extrazölle auf Güter aus dem Ausland gesprochen. Wie viel diese Zölle jetzt wirklich gebracht haben, das ist einfach wahrscheinlich noch zu früh zu sagen. Aber eine Folge davon könnte schon sein, dass die Lebenskosten für die Menschen in den USA extrem steigen werden. Eigentlich hat er ja versprochen, das Leben billiger zu machen, aber das könnte damit wirklich sehr schwierig werden. Trump hatte außerdem versprochen, Bürokratie im Land abzubauen und Ausgaben vom Staat zu senken. Also da Stichwort Doge und Elon Musk. Dadurch haben schon super viele Leute ihre Jobs verloren. Auch Fördergelder für Bildung und Soziales und Wissenschaft hat er gekürzt.
Ja, andere Sachen sind überhaupt nicht passiert. Also der Ukraine-Krieg, der wurde nicht beendet. Trump hatte ja eigentlich behauptet, dass er das in 24 Stunden hinkriegen würde. Dafür redet er immer wieder davon, Kanada und Grönland annektieren zu wollen. Andere seiner Reden sind relativ viel hin und her, also zum Beispiel bei den Zöllen, da sagen ja viele, dass er sich verzockt hat. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er jetzt insgesamt nach diesen 100 Tagen gar nicht so gut ankommt. Vor allem die steigenden Kosten für die Bevölkerung und die Sozialkürzungen sorgen dafür, dass seine Umfragewerte gerade nicht gut aussehen. Von seinen AnhängerInnen wird er aber immer noch unterstützt. Also laut einer Umfrage der University of Massachusetts bereuen nur 2% ihre Wahl.
Naja, auf jeden Fall gibt's allgemein den Vorwurf, dass die USA unter Trump immer autokratischer werden. Also zu einem Staat, in dem es keine echte Gewaltenteilung gibt. Ganz viele Entscheidungen drückt Trump ja durch Dekrete durch. Das sind so Anordnungen vom Präsidenten, die nicht, wie zum Beispiel Gesetze, vorher vom Kongress verabschiedet werden müssen. Über 140 hat er in den 100 Tagen davon schon unterschrieben. Das sind so viele wie bei keinem anderen US-Präsidenten. Und das finden Expertinnen ziemlich bedenklich. So umgeht er also den Kongress, das ist ja die Legislative in den USA, und auch Gerichtsurteile ignoriert er einfach. Und das ist ja die Judikative, also die Grundlage der Gewaltenteilung.
Voll. Und zwar hat er jetzt so viele von diesen Dekreten da unterschrieben, wie bisher kein anderer. Aber man kann auch vergleichen, wie viele Gesetze oder größere Gesetze, Gesetzpakete sind denn wirklich auf dem normalen Gesetzgebungsprozess schon durchgekommen in 100 Tagen. Und damit vergleicht man das eigentlich ganz oft. Und bei ihm sind es halt null. Also ja, man muss immer gucken, was man da gerade vergleicht. Wir schauen nochmal kurz auf das Nachbarland der USA, und zwar auf Kanada. Am Montag ist da ja ein neuer Premierminister gewählt worden, und gewonnen haben die Liberalen mit ihrem Kandidaten Mark Carney. Vorher war ja auch Justin Trudeau der Premierminister von Kanada, also auch ein Liberaler, der da an der Macht war. Und der war eigentlich längere Zeit richtig, richtig unbeliebt. Deswegen gab es auch überhaupt diese Neuwahlen jetzt, weil er im Januar seinen Rücktritt angekündigt hatte. Und jetzt hat eben wieder die gleiche Partei gewonnen. Deswegen war das absolut überraschend und vor ein paar Monaten noch wirklich undenkbar, weil eigentlich waren die Konservativen in den Umfragen meilenweit vorne.
Ja, und das hat sich tatsächlich so ab Januar geändert. Und was ist im Januar passiert? Ja, genau, Trump ist wieder Präsident der USA geworden. Und der hat halt direkt richtig rumgepöbelt. Der hat fette Zölle gegen Kanada verhängt und auch immer wieder gesagt, dass Kanada der 51. Bundesstaat der USA werden sollte. Und das, obwohl die beiden Länder bis jetzt eigentlich immer eine ziemlich enge Beziehung hatten, vor allem auch wirtschaftlich. In Kanada haben dann richtig viele Leute angefangen, US-amerikanische Produkte zu boykottieren. Zum Beispiel, dass sie lieber kanadischen Ketchup statt Heinz kaufen. Also zum Beispiel dieses Poutine, aber das ist bei ganz vielen anderen Produkten auch der Fall gewesen.
Ja, und das hat dann eben wirklich auch für eine politische Wende gesorgt in den ganzen Umfragen und jetzt eben auch im Wahlergebnis. Viele sagen deswegen, dass Trump Carney zum Wahlsieg verholfen hat. Die Leute waren ja nämlich eigentlich sehr unzufrieden mit den Liberalen. Und auch der Gegenkandidat der Liberalen, Pierre Poilievre, den haben viele als eine Art Trump wahrgenommen. Also viele seiner Forderungen waren relativ ähnlich. Er wollte auch weniger Steuern, weniger Einwanderung und hat auch den Spruch Canada First abgeguckt. Und darauf hatten dann offenbar viele Leute in Kanada nicht so Lust drauf.
Carney hat dann auch eine Zeitenwende in den Beziehungen zu den USA angekündigt. Trump und er sollen aber schon in den nächsten Tagen telefonieren. Am Mittwoch haben die Ukraine und die USA ein Rohstoffabkommen unterschrieben. Drin steht, dass die USA Zugang zu ukrainischen Bodenschätzen bekommen sollen, also zum Beispiel Titan, der für die Raumfahrt und für Rüstung wichtig ist, zum Beispiel aber auch Mineralien, Gas, Öl, Lithium. Und weil die USA auch beteiligt sein sollen, die entsprechende Infrastruktur mit aufzubauen, um das überhaupt alles aus der Erde zu kriegen und zu fördern, haben die da auch eine echt privilegierte Position und sind erstmal mit der Ukraine die Ersten, die diese Metalle und seltenen Erden abbauen können und dürfen.
Genau, das Geld, das damit eingenommen wird, das soll dann in einen gemeinsamen Investitionsfonds gehen. Und dieses Geld soll dann in den nächsten 10 Jahren helfen, die Ukraine wieder aufzubauen. Danach wird das Geld dann zwischen den USA und der Ukraine geteilt.
Sowohl die USA als auch die Ukraine haben sich jetzt erstmal ganz happy gezeigt. Es hat ja vor ein paar Monaten schon Entwürfe für so ein Abkommen gegeben. Aber da waren die Bedingungen für die Ukraine deutlich, deutlich schlechter. Anders als bisher bezieht sich dieser Deal nämlich nicht auf die Hilfe von den USA, die schon geleistet wurde, sondern auf das, was noch kommt. Weil in der ursprünglichen Fassung stand nämlich drin, dass die Ukraine mit dem Geld die Ukraine-Hilfen aus der Biden-Zeit zurückzahlen soll.
Jo, verschiedene Expertinnen, die sagen jetzt auf jeden Fall, dass ein Ende vom Krieg damit jetzt nicht unbedingt in Sichtweite ist oder so. Aber immerhin ist es ein kleiner Schritt, den die USA auf die Ukraine zugemacht hat, was ja ein wichtiges politisches Signal ist.
In den letzten Wochen und Monaten ging es in den News immer wieder um Menschen, die die Bundesregierung aus Afghanistan nach Deutschland bringt. Die einen finden, Deutschland hätte eine Verpflichtung, den Menschen zu helfen zu fliehen. Andere kritisieren das scharf und fordern, dass die Flüge aus Afghanistan gestoppt werden. Und diese Forderung hat es dann am Ende tatsächlich in den neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD geschafft.
Genau, um zu verstehen, was genau dahinter steckt, müssen wir einmal nochmal ins Jahr 2021 zurückspulen, vor 4 Jahren. Da haben ja die westlichen Länder angekündigt, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Und daraufhin haben dann die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Das ging alles viel schneller als gedacht, also wirklich innerhalb von wenigen Wochen. Und die USA und zum Beispiel auch Deutschland und Frankreich mussten eben super überstürzt dann das Land verlassen. Sie waren ja 20 Jahre lang in Afghanistan im Einsatz und haben da eben der Zeit eben auch mit richtig vielen Afghaninnen zusammengearbeitet, sogenannten Ortskräften. Die haben dann zum Beispiel übersetzt oder so. Und jetzt unter der neuen Taliban-Regierung sind diese HelferInnen aber halt mega in Gefahr. Deswegen hatte sich die damalige Bundesregierung dazu verpflichtet, ihre ehemaligen Ortskräfte und zusätzlich auch noch besonders gefährdete Personen nach Deutschland zu holen.
Zu diesen besonders gefährdeten Personen, da gehören allgemein Kritikerinnen der Taliban, also halt speziell zum Beispiel Menschenrechtsaktivistinnen, KünstlerInnen oder Menschen, die mit ausländischen Medien zusammengearbeitet haben, aber auch religiöse Minderheiten oder Frauen, die ja von den Taliban besonders unterdrückt werden. Die Sache ist aber, von den gefährdeten Menschen, die Deutschland eigentlich aufnehmen wollte, konnte bisher nur ein kleiner Bruchteil einreisen.
Genau, das ist nochmal wichtig zu unterscheiden, dass es eben nicht nur um diese Ortskräfte geht, weil das in den Medien gerade alles so eher verkürzt wird, habe ich das Gefühl. Und das Krasse ist dann nochmal, dass viele von diesen besonders gefährdeten Personen schon eine feste Zusage haben, dass sie nach Deutschland kommen können, aber dass diese Zusagen eben bisher noch nichts gebracht haben und dass die neue Regierung diese Zusagen jetzt wieder zu einer Absage verwandeln will. Also dass das rückgängig gemacht wird, dass die Leute nach Deutschland kommen, die besonders gefährdet sind in Afghanistan. Und woran liegt das? Natürlich daran, dass die Stimmung einfach in den letzten Jahren sich komplett gewandelt hat, habe ich das Gefühl, wie Deutsche eben auf Afghanistan gucken. 2021 war ja die Stimmung wirklich noch so sehr positiv gegenüber AfghanInnen, die da in Gefahr leben. Man hat, glaube ich, sehr klar gesagt, wir wollen diese Ortskräften helfen, die haben uns ja geholfen, jetzt müssen wir denen auch helfen. Und wenn da jetzt eine islamistische Diktatur an den Start geht, müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Menschen in Sicherheit sind. Und heute ist die Stimmung eben ganz anders. Da sieht man Afghaninnen als große Gefahr und will eben möglichst wenig davon in Deutschland haben.
Genau, aber bei diesen ganzen Diskussionen um die Frage, wie viele Menschen jetzt eigentlich kommen dürfen, geraten diese Menschen selbst aber immer wieder aus dem Blick, also die, die vor den Taliban fliehen. Und da haben wir uns gefragt, hat Deutschland diese Menschen im Stich gelassen?
Genau, darüber sprechen wir mit Armin Gassim, der ist unter anderem Reporter für unser Format Steuerung F. Und vor 3 Jahren, also nachdem die Taliban schon an der Macht gewesen ist, war er mit seiner Kollegin Mariam Nouri 3 Wochen in Afghanistan unterwegs, um mit den Leuten vor Ort zu sprechen, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und bei dieser Doku, als sie da unterwegs waren, wurden sie von einem Paar unterstützt, nämlich Mohsen und Khadija. Die haben zum Beispiel Kamera gemacht und die sind jetzt eben direkt betroffen von dieser Entscheidung der deutschen Regierung. Also, hi Armin, schön, dass du am Start bist.
Hi.
Hi, ja, freut mich.
Erzähl mal von den beiden, wer sind die und was verbindet euch eigentlich?
Ja, wie du gerade gesagt hast, also es ist ein junges Ehepaar, um die 30, als wir da waren, noch, glaube ich, Ende 20, die sehr liberal vom Denken sind, also eigentlich vom Denken und Lifestyle vergleichbar mit so dem durchschnittlichen jungen Leuten im Westen. Und die haben mit uns da eben 3 Wochen zusammengearbeitet. Mohsen hat die Kamera gemacht, also der Ehemann, und Khadija hat die Drohne vor allem gesteuert. Die beiden sind ausgebildete Grafikdesigner und haben eben für internationale Organisationen gearbeitet und auch teilweise für die afghanische Regierung in dieser Zeit der 20 Jahre Militärpräsenz der NATO und internationalen Truppen.
Und was ist denn mit ihnen passiert? Was ist denn ihre Geschichte?
Muss sagen, als wir da waren, waren die Taliban noch in dieser Anfangsphase, in der die beweisen wollten, wir sind nicht so wie damals und wir wollen internationale Anerkennung und so weiter. Da waren die einfach noch nicht so streng. Zum Beispiel ist Khadija dann auch noch mit einer Jeans draußen rumgelaufen, weil sie halt, wie gesagt, vom Lifestyle her wirklich eigentlich viel mehr nach Deutschland passt als ins jetzige Afghanistan. Und da waren die Taliban eben noch nicht so streng. als wir dann gegangen sind, die Monate danach hat sich immer mehr gezeigt, Universitäten wurden dann zunächst vorübergehend für Frauen geschlossen. Mädchen durften nur noch bis zur 6. Klasse, glaube ich, in die Schule. Es kamen dann nach und nach immer weiter diese Verschärfungen. Auch Männer, also Mohsen hat dann auch angefangen, afghanische traditionelle Kleidung zu tragen, um nicht auf der Straße irgendwie Probleme zu bekommen. Also Jeans und T-Shirt war dann nicht mehr auch für Männer. Er hatte plötzlich einen längeren Bart getragen und so. Also das hat sich alles verändert. Und das sind natürlich jetzt nur die oberflächlichen Veränderungen an der Kleidung, die man direkt sieht. Aber das ganze System hat sich halt geändert auf einen strengen islamisch, so wie es die Taliban auslegen.
Was ich nicht ganz checke ist, die haben ja jetzt mit euch zusammengearbeitet, auch insgesamt öfter mit ausländischen Medien eben zusammengearbeitet. Damit sind sie ja auf jeden Fall bedroht von der Taliban, weil die dann oft als Verräter eben zum Beispiel gelten. Und sie haben ja auch gezeigt, dass sie eben mit euch gut klarkommen und so. Warum konnten sie denn dann nicht nach Deutschland?
Also man muss sagen, dieses Programm, also die sind nicht Ortskräfte im engeren Sinne. Die haben klar für uns gearbeitet, aber nicht jetzt irgendwie für offizielle deutsche Regierungsstellen und so weiter. Die wollten über das Bundesaufnahmeprogramm nach Deutschland kommen. Das Bundesaufnahmeprogramm wurde ja gut ein Jahr, mehr als ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban ins Leben gerufen, um eben nicht nur Ortskräften zu helfen, sondern auch Menschen, die durch ihre Arbeit für ein freies und liberales, demokratisches Afghanistan von den Taliban bedroht werden. Dieses Programm verlief aber ab Anfang an sehr schleppend, das Bundesaufnahmeprogramm, weil auch, wie ihr gerade schon gesagt habt, sich die Stimmung in Deutschland zum Teil geändert hat. Also das wurde ins Leben gerufen, das war Ende 2022. Da war schon ein bisschen Zeit vergangen seit Sommer 2021, wo die Taliban an die Macht kamen und die großen Solidaritätsbekundungen kamen, auch von Politikern wie Markus Söder. Und dann hatte sich die Stimmung geändert und es gab auch Kritik an dem Programm. Das Programm hat angefangen und es kam direkt nach wenigen Monaten schon Kritik, dass es anfällig für Missbrauch sei, dass sich da jeder bewerben könnte, dass die Menschen nicht richtig geprüft werden und so weiter. Und daraufhin wurden auch das Verfahren immer weiter verschärft. Es wurden zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen, Sicherheitsinterviews eingeführt. Dazu mussten alle erstmal nach Pakistan dann ausreisen. Alle Menschen, die eine Zusage bekommen haben, mussten dann nochmal überprüft werden. All das hat dieses Programm sehr verschleppt. Nach einem Jahr gab es nur 13 Aufnahmen. 13 Aufnahmen statt 1000 pro Monat, die es eigentlich sein sollten, nach Ankündigung. Und ja, unter anderem eben bei Khadija und Mohsen. Also die hatten nach einem Jahr noch keine Antwort. Das heißt, es war für Khadija dann auch einfach zu spät.
Genau, in dem zweiten Film, der diese Woche jetzt rausgekommen ist, erfährt man ja dann, dass sie gestorben ist, dass sie bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist. Findest du, ihr Tod hätte Deutschland verhindern können, wenn die zum Beispiel schneller aufgenommen hätten?
Ja, es ist eine schwierige Frage und auch sensible Frage. Ich würde das nicht so direkt formulieren, dass Deutschland den Tod hätte verhindern können oder müssen. Aber selbstverständlich, wenn früher eine Antwort gekommen wäre, wenn die früher als gefährdet eingestuft und rausgeholt worden wären, dann wäre sie natürlich nicht bei diesem Anschlag gestorben. Also dieser Anschlag galt nicht ihr persönlich, aber er galt gezielt der ethnischen Minderheit, der die beiden angehören. Nämlich der Hazara, die eine ethnische Minderheit in Afghanistan sind, aber auch eine religiöse, nämlich großteils Schiiten sind. Und wegen dieser ethnischen und religiösen Sonderstellung, es ist eine recht große Gruppe, es sind 5 bis 10 Millionen Menschen in Afghanistan, aber die sind Zielscheibe von Islamisten. Den Taliban, bevor die an die Macht kommen, haben die gezielt Anschläge gegen die verübt. Und jetzt verübt eben der IS seit der Machtübernahme der Taliban auch weiterhin gezielt Anschläge gegen die. Das war nicht der individuelle Verfolgungsgrund, aber schon ein kollektiver Verfolgungsgrund, der zu ihrem Tod geführt hat. Und das hatten sie auch unter anderem in ihrer eigenen Begründung für ihre Gefährdung angegeben. Genau dieses Szenario, dass eben Anschläge in ihrem Stadtteil stattfinden, in dem sie, diese ethnische Minderheit und auch sie da leben. Also es ist schwer zu sagen, ich würde da nicht direkt Deutschland eine Schuld geben wollen, aber klar, wenn das Verfahren schneller gelaufen wäre, würde sie vielleicht noch leben heute.
Ja. Und ihr Mann Mohsen, der steckt ja bis heute noch in Pakistan fest, ne? Was wünscht er sich denn für seine Zukunft?
Also Mohsen hängt jetzt seit 8 Monaten in Pakistan. Er hat vor einem Jahr die Zusage bekommen, von Deutschland aufgenommen zu werden. Nach 4 Monaten konnte er dann tatsächlich aus Afghanistan nach Pakistan ausreisen. Dort hängt er jetzt, hat monatelang erstmal auf seinen Termin in der deutschen Botschaft gewartet, so wie auch ja, tausende andere, und hat diesen Termin dann im Januar gehabt und hofft einfach seitdem natürlich, dass er jetzt sein Visum bekommt und ausreisen kann. Während des Wahlkampfs ging es dann aber gezielt, vor allem aus Richtung der Bild-Zeitung, aber auch anderen Medien und eben aus der Politik scharf gegen dieses Programm. Und da sind wir jetzt in der Debatte, nämlich, dass diese Flüge gestoppt werden sollen und so weiter. Und da gibt es ja auch Versprechen von CDU, CSU-Politikern, PolitikerInnen, die sagen, es wird keine Flüge mehr geben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesen Menschen, die eine gültige Aufnahmezusage haben? Das sind etwa 2600, die in Pakistan warten. Und dazu gehört Mohsen. Hm. Und ja, was wünscht sich Mohsen? Ich glaube, am liebsten würde er sich wünschen, dass in Afghanistan ein Leben möglich wäre mit seiner Familie, das sicher und frei ist für ihn. Aber da das nicht so ist, wünscht er sich natürlich eine Möglichkeit, nämlich das, was ihm versprochen wurde, mit der Zusage aus Deutschland, nach Deutschland zu kommen und von hier ein freies und sicheres Leben zu leben.
Ja, wenn ihr euch die Geschichte von Mohsen und Khadija anschauen wollt, dann verlinken wir euch auf jeden Fall den Link zu dem Film in die Shownotes und natürlich auch zu dem ersten Film, wo ihr dann auch in Afghanistan wart. Danke dir für das Gespräch auf jeden Fall, es war total spannend.
Ja, danke euch.
Danke dir.
Das war der Journalist Amin Gassim.
Und damit drehen wir jetzt noch eine kleine Runde. Kurz News. Und zwar haben wir ein Update zum Sylt-Skandal für euch. Also hier, letztes Jahr im Mai gab es ja dieses Video, wo ein paar Sylt-Touris Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen haben auf den Song von Gigi D'Agostino. Das war eine Riesendiskussion über Wochen und wir haben hier im Podcast ja auch darüber gesprochen. Und diese Woche wurden eben die Ermittlungen gegen drei der Leute, die auf Sylt rassistische Lieder gesungen haben, eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft Flensburg, die sagt jetzt, wann die Parole Ausländer raus Volksverhetzung ist, das hängt vom Kontext ab. Also auf einer Nazi-Demo zusammen mit einem Hitlergruß oder so ist das natürlich was anderes. Aber hier im Club kann man eben nicht davon ausgehen, dass die Angeklagten sich feindlich gegenüber anderen Gruppen verhalten würden. Gegen die vierte Person, die da im Video zu sehen war, wurde tatsächlich aber Strafbefehl auf Bewährung erlassen. Der hatte eine Art Hitlergruß gezeigt und dazu mit dem Finger einen Hitlerbart gezeigt. Der muss jetzt unter anderem 2500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.
Wer regelmäßig in Kletterhallen trainiert, der könnte deutlich schlechtere Luft einatmen als bisher gedacht. Das liegt nicht nur an Stinkefüßen und irgendwelchen krassen Deos, sondern an dem, was unter dem Schuh ist. Forschende aus Österreich haben nämlich herausgefunden, dass beim Klettern die Gummisohlen abreiben und dabei eine Menge Plastikpartikelchen freigesetzt werden. Die fliegen dann durch die Luft, werden eingeatmet von den Leuten, die in der Boulderhalle da hochklettern. Und das könnte dann auch zu gesundheitlichen Schäden führen. Die Belastung ist zum Teil nämlich so stark wie direkt neben mehrspurigen Straßen in einer großen Stadt oder so.
Ein chinesischer Student, der musste letzte Woche zweimal vom Mount Fuji in Japan gerettet werden und das innerhalb von nur 4 Tagen. Der Mount Fuji, das ist ja der höchste Berg in Japan und außerhalb der Saison ist es mega gefährlich, den zu besteigen. Und dieser Student, der hat es aber trotzdem gemacht und kam halt irgendwann nicht mehr weiter. Dann hat er den Notruf gerufen und sich retten lassen. Soweit so gut, safety first. Er hat aber auf dem Berg sein Handy liegen lassen und ist dann einen Tag später, klar, was soll man auch anderes machen, ist dann eben wieder hochgegangen, um sein Zeug zu holen. Und bei der Aktion musste er dann einfach wieder gerettet werden. Ob er zumindest sein Handy jetzt wieder gefunden hat, das weiß man leider nicht.
Das hat mich die ganze Zeit so geplagt, diese Frage. Und hat er es? Das ist doch das Wichtigste in der News. Aber es war nirgendwo zu lesen.
Da müssen wir mal investigativ nachrecherchieren.
Naja, aber zum Abschluss schauen wir jetzt nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Jetzt sind auch Doppelnamen möglich. Wenn sich eure Eltern zum Beispiel scheiden lassen und ihr habt den Nachnamen von eurem Vater und wollt ihn nicht mehr, dann könnt ihr jetzt easy den Namen von eurer Mutter annehmen. Also vorausgesetzt, ihr seid jetzt über 18. Unser Jura-Format Die Juristen hat das alles nochmal ganz gut erklärt. Also schaut dann nochmal vorbei, wenn das für euch interessant ist. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal.
Genau, außerdem gibt es noch neue Gesetze, was die Mülltrennung von Biomüll angeht. Da gibt es nämlich jetzt strengere Regeln. Wenn in eurer Biomülltonne nämlich zu viele andere Sachen drin sind, die da eigentlich nicht reingehören, dann dürfen die Müllleute eure Tonnen einfach stehen lassen. Überprüft werden kann das mit neuen Hightech-KI-Scannern direkt am Müllwagen. Deswegen nochmal so ein paar No-Gos, die vielleicht mal in der Biomülltonne verschwinden, obwohl sie da nicht reingehören, nämlich Asche, Taschentücher, die gehören in den Restmüll. Auch Steine, Ton oder Leder kommen nicht in den Biomüll. Der Sinn von diesem Biomüll ist nämlich, dass man aus den Resten noch Dünger herstellen kann. Und das funktioniert eben nicht, wenn da Leder drin ist oder so. Deswegen, also Mülltrennen lohnt sich und ist jetzt auch gesetzlich noch ein bisschen härter bestrafbar.
Und eine dritte Sache, die sich im Mai noch ändert, ist, dass die Passfotos jetzt für Ausweis und Reisepass zum Beispiel jetzt nur noch digital möglich sind. Am Montag stellt die SPD ja ihre MinisterInnen vor und außerdem soll dann auch der Koalitionsvertrag ganz offiziell von den Parteivorsitzenden unterschrieben werden. Einen Tag später, also das ist dann der Dienstag, der 6. Mai, wird dann der neue Bundeskanzler gewählt. Das haben wir ja schon erklärt und das wird sehr wahrscheinlich Friedrich Merz sein, weil man davon ausgeht, dass eben die Mehrheit der Abgeordneten für ihn wählen werden. Aber wenn das nicht so sein sollte, dann hat der Bundestag 2 Wochen Zeit, jemand Neues zu finden und zu wählen. Und wenn dann in dieser Zeit wieder niemand gewählt wird, dann kann der Bundespräsident die Person ernennen, die die meisten Stimmen bekommen hat, oder Neuwahlen ausrufen. Aber das hoffen wir mal nicht.
Und dann nochmal der Vollständigkeit halber, auch das nochmal als Wiederholung. Am Mittwoch beginnt ja das Konklave. Ab da ziehen dann die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein, wählen 4-mal am Tag einen neuen Papst. Wenn jemand gewählt wird mit einer Zweidrittelmehrheit, dann ist der Papst bis zum Lebensende. Und das könnte relativ fix gehen. Also auch das könnte in der nächsten Woche schon anstehen.
Und dann haben wir noch einen weiteren Ausblick. Das ist nämlich der 8. Mai. Am Donnerstag ist der Zweite Weltkrieg vor 80 Jahren zu Ende gegangen. Aber das war's dann auch mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns super gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Mein Name ist Leo und ich glaube, ich war nie so froh, dass eine Folge vorbei ist, weil es ist einfach unerträglich heiß in diesem Auto und ich sterbe fast.
Oh nein.
Aber egal, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier in dieser Woche ist der Koala. Ich fühle mich auch wie ein Koala. Ich glaube, ich gehe jetzt los und esse ein bisschen Eukalyptus. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eine Pause im Podcast zu haben. Ja.